Willkommen im Podcast Non-Profit – Entscheider im Gespräch. Wie Unternehmen und Organisationen im gemeinnützigen Sektor fit für die Zukunft werden. Von und mit Michael Hahnert.
Herzlich willkommen zurück. Hier im Podcast Non-Profit geht es weiter mit neuen Folgen und spannenden Gesprächen mit Entscheiderinnen und Entscheidern aus dem gemeinnützigen Bereich. Vor einiger Zeit meinte mein Sohn zu mir, dass ich mich doch einmal interviewen lassen sollte, damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen, wer eigentlich hinter diesem Podcast steht. Und tatsächlich bot mir kurze Zeit später Dirk Ahrens, Landespastor und Vorstandsvorsitzender des Diakonischen Werks Hamburg, den ich ja schon einmal in Folge 8 zu Gast hatte, an, eine Folge aufzunehmen, in der er die Fragen stellt. Also viel Spaß mit dieser Folge. Dirk Ahrens im Gespräch mit Michael Hahnelt.
Also dann fange ich mal so ein bisschen biografisch an. Ja. Sie haben es mir ja schon mal erzählt, aber ich war dann doch überrascht bei der Recherche, dass Sie ja doch sehr lange bei der Hamburger Sparkasse waren und fast ausschließlich, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Und dann verdichtet sich natürlich wirklich die Frage, wie kommt man eigentlich von der Hamburger Sparkasse zur Diakonie? Ja. Also das fände ich spannend, dazu nochmal was zu hören.
Ja, das ist auch tatsächlich eine spannende Geschichte. Ich war 26 Jahre tatsächlich bei der Hamburger Sparkasse. Mhm. Hab dort, das war so ganz also typisch, ne? Ich habe mein Abitur gemacht mit 19, wusste nicht, was ich machen soll. Und mein Vater sagt zu mir, mach erstmal eine Ausbildung. So. Ich hatte schon während der Schulzeit ein Praktikum bei der Hamburger Sparkasse gemacht. Also habe ich gesagt, ja gut, dann bewerbe ich mich da. Mhm. Und obwohl ich im Vorstellungsgespräch mit Hawaii-Hemd und weiße Hose aufgetreten bin, haben die mich trotzdem genommen.
Also, das heißt, Sie wollten eigentlich gar nicht unbedingt.
Also das war tatsächlich, ich konnte das inhaltlich nachvollziehen, was mein Vater zu mir gesagt hat, mach erstmal eine Ausbildung, dann hast du schon mal was. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich das.
Okay.
So. Mhm. Und dann habe ich meinen Zivildienst gemacht. Mhm. Ja, und dann den habe ich in Sierra Leone gemacht. Dann
Ist ja auch interessant. Ja. Ja. Und da frage ich gleich nach.
Ja, aber genau, jetzt einmal genau, vielleicht, ich mache das mal so im Schnelldurchgang. Ja. Ja. Also Sierra Leone, dann war ich in Kreling, habe dort mit psychisch erkrankten Menschen zusammengearbeitet. Mhm. So, und dann war ich halt wieder bei der Hamburger Sparkasse und da bin ich dann irgendwie hängen geblieben, weil es gab immer wieder neue Möglichkeiten, die sich mir eröffnet haben, die mir geboten wurden. Und deshalb bin ich dann 26 Jahre bei der Hamburger Sparkasse geblieben. Mhm. So, und um nochmal den Dreh zu bekommen, warum bin ich jetzt, das war hier Ausgangslage, in ein diakonisches Werk gekommen? Ich wurde 2016 in den Stiftungsrat der Stiftung Freie Evangelische Gemeinde berufen. Mhm. So, und die Elim-Diakonie ist ja ein Teil dieser Stiftung.
Ja.
Und der Stiftungsrat ist ja so etwas wie ein Aufsichtsrat. Mhm. So, und dann hat man gesagt, Mensch, der Hahnelt, der hat Finanzexpertise, das kann niemals schaden. Also fragen wir den mal, ob der nicht in den Stiftungsrat der Stiftung gehen möchte. So, das habe ich dann auch gemacht. Und Anfang 2018 stand dann die Frage im Raum, wen berufen wir als neuen Finanzvorstand? Weil der damalige Finanzvorstand, der war gleichzeitig auch Verwaltungsleiter und hatte dann gesagt, ich möchte mich auf meinen Job als Verwaltungsleiter konzentrieren. Und dann wurde in einer Klausur mal so ein Profil festgelegt und ich habe da schon gedacht, also in einer Stiftungsratsklausur, und ich habe da schon gedacht, eigentlich, Michael, eigentlich suchen die dich.
So. Das wussten die nur noch nicht.
Das wussten die noch nicht, ganz genau. Das wussten die noch nicht. Und dann begann ein Prozess des Überlegens, des Nachdenkens, des Hörens auch.
Ja. Ja.
Und schlussendlich haben wir dann so zusammengefunden.
Ja.
Und ich habe dann bei der Hamburger Sparkasse gekündigt.
Mhm.
Und bin dann wurde dann Finanzvorstand der Stiftung.
Ja.
Und das Interessante war, ich weiß es noch wirklich wie heute, ich bin in das Büro meines Chefs, war natürlich total aufgeregt und habe ihm gesagt, du, ich kündige.
Ja.
Und habe ihm so die Beweggründe erläutert und dann sagte er zu mir, und das ist mir hängen geblieben, Michael, das hört sich nach Bestimmung und Berufung an.
Ja.
Und damit hat er den Nagel auf den Kopf getroffen.
Ja, das ist cool. Schön. Ja, was die Hörer leider nicht sehen können, sind ihre strahlenden Augen, wenn sie davon sprechen. Also sehr überzeugend.
Ja.
cool, ja, sehr schön. Ich muss aber nochmal zurückgehen, ja. weil das fand ich natürlich jetzt super interessant. Ja. Sie machen Zivildienst in Sierra Leone.
Ja.
Also das ist ja auch nicht um die Ecke im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau.
Dazu würde ich gerne nochmal was hören. Wie sind Sie da gelandet und was haben Sie da gemacht?
Ja, mein Wunsch war es, nach der Ausbildung ins Ausland mal zu gehen.
Mhm.
So, und damals gab es ja noch den Zivildienst, als ich das gemacht habe. Das war 1994, weil ich war 1994 bin ich mit der Ausbildung fertig geworden.
Mhm.
So, und dann habe ich mich bei verschiedenen Stellen beworben. Ich hatte auch die Idee, vielleicht nach Israel zu gehen. Das wurde aber nichts, in einem Kibbutz. Da gab es auch die Möglichkeit, den Ersatzdienst zu machen. Und dann bin ich auf die EBM gestoßen, auf die Europäische Baptistische Mission.
Ah, okay.
Die sucht nämlich zwei Ersatzdienstleister, so nannte sich das damals.
Genau,
so hieß das damals. So, und da habe ich mich beworben und erstaunlicherweise, ich weiß nicht warum, aber haben die mich genommen. So, und dann bin ich im Oktober 2014 bin ich ausgereist nach Sierra Leone mit der Europäischen Baptistischen
2014?
Entschuldigung, nein, 1994. Okay. Oktober 1994.
Okay. War ich doch verwirrt.
Nein, nein, natürlich. Ja. 1994 bin ich ausgereist und sollte da Jugendarbeit machen. Also dafür war ich vorgesehen.
Ja.
Um die Gemeinden dort vor Ort in der Jugendarbeit zu unterstützen. So. Das war natürlich eine großartige Erfahrung, da in diesem Land zu leben. Leider war es so, dass es nur eine kurze Zeit war, es waren nur 3 Monate, denn in dem Land herrschte damals Bürgerkrieg.
Ja.
Aus Liberia kamen die Rebellen. Und die kamen immer mehr Richtung Hauptstadt, Richtung Freetown.
Ja.
Und deshalb wurde dann irgendwann die Entscheidung getroffen, dass alle mussten dann ausreisen.
Ja. Ja, schade. Ja. Und dann die nächste Station, das finde ich ja auch sehr spannend, Krelingen. Also Krelingen, das muss ich mal dazu sagen, Krelingen ist mir lange ein Begriff als ein besonders, besonders, besonders frommer Ort in der Lüneburger Heide. So eine Art Kaderschmiede für eher so, wie soll ich das jetzt sagen?
Ja.
Ach, Sie wissen schon, was ich meine. Erzählen Sie mal.
Ja, ganz genau. Also die Abkürzung ist ja GRZ.
Mhm.
Und spaßeshalber haben die Leute ja immer gesagt, das ist das geistliche Rüstungszentrum.
Ja.
Das ist natürlich falsch. Das war das geistliche Rüstzentrum.
Ja.
Und ist insbesondere ja dadurch bekannt, dass es da so die Möglichkeit eines Vorstudiums gibt.
Genau, für Theologiestudentinnen.
Theologiestudenten, genau. Mhm. Die konnten dann die Sprachen, oder können immer noch die Sprachen Hebräisch und Griechisch da. Da lernen.
Und das waren die ganz, ganz Konservativen, die da hingingen.
Ja. So,
damals. Ganz genau.
Ich weiß
nicht,
wie es heute ist.
Nö, das wird wahrscheinlich wird immer noch so sein.
Ja. Ich bin aber nicht zu Studienzwecken dorthin gegangen, sondern die haben ja auch, die haben ja eine diakonische Arbeit dort.
Mhm.
Und auch aus meiner Sicht ein ganz, ganz tolles Konzept, weil sie nämlich mit psychisch kranken Menschen arbeiten und das in verschiedenen Stufen.
Mhm.
Also Menschen, die dann aus der Psychiatrie kommen, die werden dann aufgenommen in einem ersten Wohnhaus und versuchen so langsam in das Leben hineinzukommen, mit ganz leichten Aufgaben.
Mhm.
Da gab es damals eine zweite Stufe, den Hof Birkengrund, den gibt es heute nicht mehr. Aber damals gab es den noch und da kam man dann hin, wenn man stabilisiert war.
Ja.
Und da gab es dann schon mehr Aufgaben, zum Beispiel die Bewirtschaftung eines Putenstalls mit 4000 Puten. Na, das war dann auch meine Aufgabe.
Mhm.
Genau, und dann gibt es noch eine dritte Stufe, da können dann diese Menschen eine Ausbildung machen.
Mhm.
Na, zum Schreiner, zum Gärtner, kaufmännischen Angestellten.
Mhm.
Also ein wirklich ganz, ganz tolles Konzept, um solchen Menschen wieder die Möglichkeit ins Leben zurückzufinden zu bieten.
Mhm.
Ja, und ich war im Rahmen des Zivildienstes auf dem Hof Birkengrund eingesetzt, in der Arbeit mit den Puten und den psychisch Erkrankten, Und das war auch eine ganz, ganz bereichernde Arbeit für mich. Und auch das erste Mal hatte ich da den Kontakt mit diakonischer Arbeit, so muss man sagen.
Das finde ich ja total spannend. Wir diskutieren ja im Moment gerade wieder die möglicherweise Wiedereinführung eines Pflichtdienstes.
Ja.
Und das ist ja sehr umstritten, auch aus guten Gründen sehr umstritten. Aber es gibt so einen Punkt, da ist mir die Idee ganz sympathisch, nämlich genau der, den Sie jetzt gerade beschreiben, dass es einfach wahnsinnig viele, nun vor allen Dingen Männer gibt, die in ihrem Leben mindestens einmal in Kontakt mit sozialen Themen gekommen sind oder möglicherweise auch mit Gruppen von Menschen, mit denen sie sonst nie wieder zu tun hatten. Und das war im Zivildienst. Ja. Und ich frage mich, ob das nicht tatsächlich für uns auch eine tolle Intention sein könnte, nochmal zu sagen, lass nochmal gucken, ob nicht vielleicht doch sowas wie ein Pflichtdienst, aber jetzt nicht im Sinne von, die jungen Leute müssen jetzt endlich mal was leisten, die leisten genug, das ist gar nicht die Frage, sondern im Sinne von, was tun wir für den Zusammenhalt der Gesellschaft voranbringen.
Ich glaube, ich persönlich glaube, dass mit der Abschaffung des Zivildienstes ist sehr viel verloren gegangen. Nämlich eben das, was Sie beschrieben haben, dass junge Menschen in Kontakt mit sozialer Arbeit gekommen sind.
Ja.
Und ich weiß es aus meinem Werk, dass wir auch dadurch auch Mitarbeitende rekrutiert haben oder gewonnen haben. Ja. Eben durch diese Arbeit, dass sie damit in Kontakt gekommen sind und festgestellt haben, Mensch, das ist eine tolle Aufgabe für mich.
Ja.
Ich denke schon, dass der Zeitpunkt der Diskussion, dass er jetzt im Moment nicht der richtige ist, weil eben die jungen Leute schon in den letzten Jahren auf sehr viel verzichtet haben. Aber perspektivisch, denke ich, sollten wir das wieder einführen. Das ist meine ganz persönliche Überzeugung.
Ja, also ich bin noch nicht ganz so weit, aber habe durchaus eine Sympathie dafür. Ich hatte neulich eine Begegnung mit einem jungen Mann, das fand ich ganz spannend. Grünen-Politiker, ganz jung irgendwie, ich glaube 22 oder sowas. Und der sagte zu dem Thema, hat sich furchtbar aufgeregt und sagte, ihr seid ja wohl nicht ganz bei Trost, also hinterlasst uns hier irgendwie einen maroden Laden, in dem nichts mehr richtig funktioniert und wir müssen das alles ausbaden und jetzt kommt ihr noch daher so nach dem Motto und jetzt müssen die jungen Leute mal was leisten. Und das konnte ich gut verstehen, dass man dann sagt, nee Leute, so nicht, so jetzt wirklich nicht. Ich habe dann versucht, so dieses Fähnchen hochzuhalten und habe gesagt, Mensch, überleg nochmal, es könnte auch andersrum sein. Also so viele junge Leute, die wirklich mit letztem Atemzug irgendwie aus dem Abitur ins Studium stolpern, nur weil es jetzt alles ganz schnell sein muss. Und wenn man da so ein verpflichtendes Jahr hätte, in dem man sich orientieren kann und auch soll, und gewinnt man ja auch ein bisschen Zeit. Das war interessant. Das fand er dann einen interessanten Gedanken. Sagte, wenn Sie das so sagen, ist das was ich spannend finde, nochmal drüber nachzudenken. Und es ist offensichtlich eine Frage der Kommunikation auch. Wir haben scheinbar ein zunehmend schwieriges intergeneratives Gesprächsproblem in unserem Land. Ja. Ist mir an der Stelle deutlich geworden. Ja, sehr schön. Jetzt sind Sie aber in ja einer interessanten Doppelfunktion. Die habe ich, glaube ich, auch noch nicht so richtig verstanden. Ja. Also einerseits leiten Sie ein diakonisches Werk, nämlich die Elim-Diakonie. Und gleichzeitig leiten Sie aber auch, wenn ich das richtig verstanden habe, den Bund der Freien Evangelischen Gemeinden. Also, was ist das? Also sind Sie eigentlich Bischof oder was ist das?
Das ist gut, das hat mich auch noch keiner gefragt. Nein, also ich muss das nochmal präzisieren. Wir sind die Stiftung Freie Evangelische Gemeinde in Norddeutschland und wir gehören zum Bund Freie Evangelischer Gemeinden in Deutschland. Ne? Also wir sind sozusagen hier im Norden ein Bund im Bund, wenn man das so sagen will. Also auch selbstständig. Zu uns gehören 40 Freie Evangelische Gemeinden. So ungefähr 40 Freie Evangelische Gemeinden. Und als ich anfing, noch die Elim-Diakonie unter dem Dach der Stiftung. So, und ich wurde damals berufen als Finanzvorstand der Stiftung und habe mich natürlich auch insbesondere um die Finanzen der Elim-Diakonie gekümmert, weil der Bereich der Elim-Diakonie, der war ja deutlich größer als der Gemeindebereich.
Ja.
So, und dann haben wir irgendwann relativ zu Beginn meiner Tätigkeit die Entscheidung getroffen, die Elim-Diakonie aus der Stiftung auszugliedern in eine rechtlich selbstständige GmbH. In die Elim-Diakonie GmbH. Weil wir gesagt haben, also wir haben einmal den durch ehrenamtliche Arbeit vornehmlich getragenen Bereich der Gemeinde und wir haben den Bereich der institutionellen Diakonie.
Ja.
So, und das passt unter einem Dach nicht gut zusammen. Da ging es auch um Haftungsfragen zum Beispiel und deshalb haben wir das ausgegliedert.
Ja.
So. In eine rechtlich selbstständige GmbH. Und deshalb ist es jetzt so, dass ich tatsächlich einmal Geschäftsführer der Elim-Diakonie bin und gleichzeitig auch Vorstand der Stiftung. Aber mit klarem Augenmerk auf die Arbeit der Elim-Diakonie.
Ja, okay. Und aber diese andere Seite der Gemeinde, was macht man da so? Also Bischof sind Sie offensichtlich nicht.
Nein, Bischof, nein, genau. Aber also wir haben noch einen Gemeindeleiter.
Ja.
Der kümmert sich, der ist auch Vorstand, der ist mit mir zusammen Vorstand der Stiftung.
Ja.
Und der kümmert sich nur um die Gemeinden.
Ah ja.
Ne? Also okay. Der verrichtet dort Predigtdienste und kümmert sich um die Pastoren, auch um die ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Ja. So, und meine Aufgabe ist da, die Stiftung insgesamt auch zu leiten. Auch Gemeinden haben ja Finanzen, Immobilien, Finanzthemen, haben Personal, Immobilien, ganz genau. Ja, ja. So, aber für den theologischen Bereich ist mein Kollege zuständig. Ich bin nur für den schnöden Mammon zuständig und dann, aber also meine zu sagen wir, 95% ist meine Tätigkeit die des Geschäftsführers der Elim-Diakonie.
Okay. Genau. Aber es klingt tatsächlich spannend. Das ist eine spannende Kombi, die, glaube ich, einmalig ist in der Hamburger Diakonie. Wüsste ich nicht von irgendjemand anders. Das ist so eine interessante
Kombi. Ja, und ich will auch nicht verhehlen, dass es einen gewissen Interessenskonflikt natürlich gibt, weil die Elim-Diakonie, die mietet ja Immobilien der Stiftung.
Ja.
So, das heißt, also auf der einen Seite habe ich die Funktion des Mieters, nämlich als Geschäftsführer.
Okay. Und Vermieter gleichzeitig.
Und ich bin auch gleichzeitig der Vermieter.
Ach, davon träumen wir ja alle.
Ne? So, also von daher, ich könnte mir vorstellen, dass das auch mal irgendwann zu einem Ende kommt. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass ich beides in einer Funktion bin.
Okay, nach Corporate Governance Codex weiß ich gar nicht, ob das so
gerade
so
ist. Nein, wahrscheinlich nicht.
Okay. Ja, schön.
Aber dafür gibt es ja, um das nochmal zu sagen, dafür gibt es ja eben auch einen zweiten Vorstandskollegen und auch den Stiftungsrat, der eben da auch gut aufpasst. Ja. Und letztlich bleibt das Geld ja im Kreislauf. Ne? Genau. Das fließt ja nicht raus, sondern es bleibt im Kreislauf. Also von daher.
Gut, dass Sie nochmal darauf hingewiesen haben. Aber ich hatte tatsächlich keine echte Sorge.
Das ist gut.
Ja, schön. Elim-Diakonie. Ich weiß gar nicht, die meisten Menschen, die Elim-Diakonie kennen. Ich kannte sie tatsächlich nicht besonders gut. Und insofern fände ich es ganz interessant, von Ihnen nochmal zu hören, was versteht man darunter? Was machen Sie so? Mit wie vielen Mitarbeitenden arbeiten Sie? Ja.
Genau, wir sind gegründet 1893. Mhm. Und zwar gab es dort in Hamburg die Cholera-Epidemie und da haben sich dann Christen gesagt, wir müssen helfen, wir müssen den Menschen helfen. Und daraus ist letztlich die Elim-Diakonie entstanden. Das waren die Wurzeln. Es ist eine Diakonissen-Mutterhausbewegung, so sagt man das, glaube ich. Ja. Also insbesondere in den Anfangszeiten getragen durch Diakonissen. Mein Kollege hat immer gesagt, das sind die evangelischen Nonnen.
Mhm. Genau.
Die diese Arbeit getragen haben. In Hochzeiten hatten wir mal über 250 Diakonissen, die diese Arbeit getan haben. Ja, und mittlerweile betreiben wir drei Pflegeeinrichtungen. Wir haben drei ambulante Dienste. Wir betreiben
ambulante Pflegedienste.
Ambulante Pflegedienste, genau. Genau, ambulante Pflegedienste. Wir betreiben 5 Servicebüros in Wohnanlagen, die uns nicht gehören, aber wo wir eben Service für die Mieter anbieten, Alltagsbegleitung, auch seelsorgerische Begleitung. Dann haben wir einen ambulanten Hospizdienst und dann noch eine Arbeit, die nennt sich Mutter-Vater-Kind-Haus.
Ja.
Das ist eine ganz, ganz tolle Arbeit, in der wir jungen Müttern, also vornehmlich sind es Mütter, die zu uns kommen, die überfordert sind mit der Erziehung ihrer Kinder, ihrer kleinen Kinder.
Ja.
Und da haben wir 8 stationäre Plätze und haben auch 4 Wohnungen, in die die Mütter dann nach Stabilisierung, so will ich das mal sagen, nach der Wiedereingliederungshilfe dort dann leben können. Eine ganz, ganz tolle diakonische Arbeit, wie ich finde. Mhm. Genau, das ist so unser Aufgabenspektrum. Und das machen wir mit 500 Mitarbeitenden.
Okay, also so Mittelgroß würde man hier sagen, mittlerweile, ja, schön. Und nur in Hamburg oder sind Sie über Hamburg hinaus
angestellt? Ja, wir sind im Norden tätig, das heißt also, wir sind in Hamburg vornehmlich tätig, dort haben wir unsere drei stationären Einrichtungen, unser Pflegedienst ist in Norderstedt, ein ambulanter Pflegedienst, die beiden anderen in Hamburg, unser Mutter, Vater, Kindhaus ist in Schwarzenbeek und Servicebüros haben wir in Hamburg, in Norderstedt und Harburg, aber das gehört ja auch zu, gehört auch zu Hamburg. Klar. Ja, genau. Also wir sind Hamburg und Speckgürtel, so würde ich das mal sagen, vertreten.
Ich fand es jetzt interessant beim Erzählen, wiederum für die HörerInnen unsichtbar, leuchteten Ihre Augen insbesondere beim Mutter, Vater, Kindhaus. Was bewegt Sie da so?
Das ist für mich, ich sage immer, das ist wahrscheinlich falsch und jeder Diakoniker würde sagen, das trifft es nicht. Ich sage es aber trotzdem, es ist für mich eine urdiakonische Arbeit. Weil da kommen Menschen zu uns, die sind in tiefer Not. Die können die können alleine ihre Kinder nicht erziehen. Die brauchen wirklich Hilfe.
Ja.
So, und wir nehmen uns dieser Mütter an, ohne dass wir eine Gewinnerzielungsabsicht damit haben. Oder ich sage auch immer den Mitarbeitern, ich will mit eurer Arbeit kein Geld verdienen.
Ja.
Als Diakonie müssen wir Geld verdienen, weil wir eben unsere Mitarbeitenden bezahlen müssen, weil wir Investitionen tätigen müssen. Mhm. Also wir sind nicht auf Effizienz getrimmt, aber wir müssen natürlich Geld verdienen. Ja. Aber dort sage ich immer, das ist eine Arbeit, da möchte ich kein Geld verdienen, sondern das ist Arbeit, die dient Frauen, die in Not sind.
Ja. Das ist ja, weil Sie zu Anfang sagten, da werden vielleicht DiakonikerInnen widersprechen, glaube ich gar nicht, weil das ist natürlich Inbegriff von Diakonie, so sind wir angetreten, niemals und nirgends um Geld zu verdienen, sondern, also wenn wir Geld verdienen müssen, dann immer um uns zu refinanzieren oder die Arbeitsbereiche weiterzuentwickeln, aber wir machen es ja insgesamt nicht mit besonderer Gewinnabsicht, dann wären wir, glaube ich, auch im falschen Metier, ne?
Genau.
Ja. Ich finde es eine total wichtige Arbeit und sehr einleuchtend und finde auch schön, das geht, glaube ich, fast allen DiakonikerInnen so, die ich kenne, dass man so ein Herzensprojekt hat.
Mhm.
Ja.
Ja.
Fast ist man geneigt zu sagen, Corona hinter uns, das ist natürlich totaler Unsinn. Wir haben es auch vor uns, das ist auch sehr klar. Aber mit Blick zurück würde ich gerne nochmal horchen, wie sind Sie, wie ist die Elim-Diakonie durch Corona durchgekommen? Gab es besondere Härten, an die Sie sich erinnern? Gibt es eine besondere Erkenntnis, die Sie mitnehmen?
Ja, wir gehörten wahrscheinlich zu den ersten Einrichtungen, die einen Corona-Ausbruch hatten. Mhm. Und zwar war das schon im März oder April 2020. Das war bei uns in Niendorf.
Mhm.
Und da waren ja insbesondere die Einrichtungen in Würzburg und in Wolfsburg in der Presse.
Ja, ja, insbesondere Wolfsburg erinnern wir alle, ja.
Ganz genau. Mhm. Wo es da zu einem großen Ausbruch und auch mit mehreren Todesopfern gekommen ist.
Ja.
So, und das hat uns wirklich schon sehr, sehr mitgenommen, weil wir eben auch diese Befürchtung hatten, es kommt zu einem großen Ausbruch mit mehreren Todesfällen.
Ja.
Und ich sage das jetzt ganz bewusst, Gott sei Dank ist uns das erspart geblieben, ist dieser Kelch an uns vorbeigegangen. Also es kam zu einem Ausbruch, das beschränkte sich dann meiner Erinnerung nach auf 6 Bewohner und Bewohnerinnen, von denen ist aber keiner zu Tode gekommen.
Ja, ja.
Und da waren wir wirklich sehr, sehr dankbar, dass dieser Kelch so an uns vorbeigegangen ist. Wir sind insgesamt über fast 2 Jahre von größeren Ausbrüchen verschont geblieben. Und dann hat es uns tatsächlich Anfang des Jahres getroffen.
Dieses Jahres.
Dieses Jahres, genau. Ja. Dort ist es dann in einer Einrichtung zu einem Ausbruch gekommen. Da standen wir kurz vor Evakuierung der gesamten Einrichtung.
Ja.
Es ist ja glücklicherweise, muss man ja sagen, ist es ja so, dass die Infektion jetzt keine schweren Nebenwirkungen mehr hat. Ja, also es ist ja häufig so, dass es also eben eine schwere Grippe ist, aber dass Menschen jetzt nicht mehr zwingend ins Krankenhaus müssen. Davon sind wir auch verschont geblieben, aber Mitarbeitende müssen eben in Quarantäne. Die fehlen dann bei der Essensausgabe, bei der Pflege. Das war schon wirklich eine sehr, sehr herausfordernde Situation und das hatten wir dann eben auch in etwas abgeschwächter Form, aber auch in den beiden anderen Einrichtungen. Ja. Also von daher begleitet uns das weiter und ich fürchte, wir werden immer wieder damit zu tun haben.
Das befürchte ich auch, ja. Wie haben Sie diese Härten bewältigt? Also sind Ihnen Mitarbeitende abhanden gekommen oder ist es Ihnen gelungen, die Menschen beieinander zu halten? Und wenn ja, wie? Das ist ja eine spannende Frage für uns alle, weil diese Herausforderung haben wir alle.
Also glücklicherweise ist es uns gelungen, unsere Mitarbeitenden zu halten. Mhm. Natürlich gibt es immer Fluktuation, das ist klar. Ein entscheidender Faktor ist aus meiner Sicht unser Seelsorger, den wir haben. Mhm. Wir haben einen Pastor, der kümmert sich eben um Bewohner, aber eben auch um Mitarbeitende. Also auch Mitarbeitende können ihn ansprechen in schweren Lebenssituationen, wenn sie mal Beratung brauchen. Und dieser Mann, um jetzt nochmal wieder in Finanzbegriffen zu bleiben, dieser Mann ist für mich wirklich Gold wert.
Ja.
Also wie der auf Mitarbeitende eingeht, wie der auf Bewohner eingeht. Mhm. Wir hatten jetzt zum Beispiel einen ganz tragischen Todesfall bei uns in der Küche eines Mitarbeiters. So, und er veranstaltet eine Gedenkfeier für alle anderen Mitarbeitenden. So, spricht den Trost zu, ist für die da. Also das ist ein richtiges Fund, was wir haben. Und jeden Euro, den ich für ihn ausgebe, den gebe ich sehr, sehr gerne aus, weil er eine unheimlich wichtige Arbeit für uns macht. Und aus meiner Sicht trägt das eben auch dazu bei, dass Mitarbeitende bei uns dann gut aufgehoben sind.
Das finde ich total spannend. Das bestätigt mich ja in meiner These, dass das diakonische Profil, also ein gelebtes diakonisches Profil, und dazu gehört natürlich auch Seelsorge, auch ein wesentlicher Bestandteil dafür ist, dass Mitarbeitende sich bei uns wohlfühlen und gerne bei uns arbeiten. Also auch ein wichtiger Beitrag beim ganzen Thema Fachkräftemangel und was da so dranhängt.
Und er leistet eben auch ganz unschätzbare Hilfe, auch so in ethischen Fragestellungen. Assistierter Suizid, da greifen wir auch auf eure Hilfe zurück. Aber bei ganz vielen Fragen leistet er einfach unschätzbare Hilfe für uns.
Ja, das höre ich als Theologe natürlich besonders gerne, dass Sie sagen, die Investition in eine Pfarrstelle lohnt sich richtig.
Definitiv.
Das kann ich
jedem nur empfehlen.
Finde ich sehr interessant. Spannend. Und wenn Sie jetzt nach vorne gucken, auf den Herbst.
Der macht mir Sorgen tatsächlich. Ja. Der Herbst macht mir Sorgen aus zweierlei Hinsicht. Ich glaube, wir werden es wieder mit Corona-Ausbrüchen zu tun bekommen. Das wird die Mitarbeitenden wieder an ihre Belastungsgrenze führen. Da habe ich große Sorge vor. Und ich habe auch große Sorge vor den Preissteigerungen, die unsere Mitarbeitenden betreffen werden, wie die damit umgehen und wie die das aushalten. Also das sind meine beiden größten Sorgen, die ich habe, wenn ich auf den Herbst und auf die kommenden Monate schaue tatsächlich.
Also das heißt, Sie schauen nicht auf die Preissteigerungen, die das Unternehmen tragen muss, die gibt es ja auch.
Natürlich.
Sondern Sie haben vor allen Dingen Sorge, dass Ihre Mitarbeitenden, hat ja jetzt auch Tariferhöhungen gegeben, aber dass die möglicherweise durch die Inflation gleich wieder weggefressen werden.
Ja, genau. Also die Politik, die bereitet uns ja schon darauf vor, dass es zu erheblichen Nachzahlungen kommen wird, zu Stromnachzahlungen, zu Gasnachzahlungen. Ja. So, und ich kenne ja die Gehälter und die Gehaltsstruktur. Und ich kann mir schon vorstellen, viele sind ja auch bei uns Teilzeit beschäftigt. So, dass es oftmals einfach enge Budgets sind, wo einfach nicht viel Luft ist, Preissteigerungen aufzufangen. Erstens und zweitens auch Rücklagen zu bilden, um dann solche Nachzahlungen aufzufangen. Also da mache ich mir schon tatsächlich große Sorgen, wie das nicht nur unsere Mitarbeitenden, sondern also insgesamt auch die Mehrzahl, Mehrheit der Gesellschaft, wie die das aushalten soll. Das
wird ein riesiges gesellschaftliches Problem, davon bin ich überzeugt. Ich fand ganz interessant, gerade heute hat Marcel Fratscher vom Institut für internationale Wirtschaftsforschung ja darauf hingewiesen, dass wir strukturell politisch jetzt Dinge ändern müssen und die Einmalgeschenke aller 9-Euro-Ticket oder 100 Euro hier und 100 Euro da jetzt nicht mehr weiterhelfen werden. Ich glaube, dass das tatsächlich so ist. Wir werden da auch eine Wende in der Politik brauchen, ja. Mhm. Ja, Energie ist ein Thema, natürlich in vielerlei Hinsicht. Die persönliche Energie, wo kriegen Sie Ihre persönliche Energie her für das, was Sie tun, Ihre vielen Aufgaben, Ihre Leidenschaft für Ihre Aufgaben?
Also ich bekomme sie zum einen durch meine Familie, durch auch meine Frau. Wir sind in einer ganz besonderen Situation, dass sie auch im Unternehmen arbeitet. Ich muss dazu sagen, sie war schon vor mir da.
Ach, das ist ja auch interessant.
Ja, genau, sie war vor mir da. Ja. Ich bin sozusagen der Hinzugekommene.
Ja.
Und neben allen Herausforderungen, die das mit sich bringt, hat es aber auch viele Vorteile, weil ich mich mit ihr austauschen kann, weil ich viele Tipps und Hinweise von ihr bekomme. Also das hat auch eine ganz, ganz wertvolle Seite, dass wir zusammen im
Aber ist das nicht auch nervig? Also wenn ich mir vorstelle, das geht dann abends vorm Fernseher oder auf der Couch immer noch weiter?
Herr Ahrens, da sprechen Sie einen wunden Punkt an. Gerade gestern habe ich zu meiner Frau gesagt, so, es reicht jetzt.
Ja, okay.
Es ging dann trotzdem weiter, aber da müssen wir noch lernen, dass wir uns da auch klare Grenzen setzen und sagen, so, und jetzt haben wir uns jetzt genug über die Arbeit ausgetauscht.
Ja.
Und jetzt unterhalten wir uns mal über etwas anderes. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, selbst wenn sie jetzt woanders arbeiten würde oder als ich noch bei der Hamburger Sparkasse gearbeitet habe, da haben wir uns auch über Arbeit unterhalten, auch viel über Arbeit unterhalten. Jetzt ist eben die spezielle Situation, dass ich dann immer so die Chefbrille dann oder mit den Ohren des Chefs höre.
Ja. Ja,
das ist eben die besondere Situation. Aber da müssen wir uns noch mehr Grenzen setzen, das glaube ich. Ja.
Wie ist das für die KollegInnen? Also entsteht ja leicht auch mal so ein Verdacht von wegen, na, der Hanel, der klärt sowieso alles immer nur mit seiner Frau oder so.
Ja, also da ist der große Vorteil, dass sie ja schon deutlich länger in der Einrichtung tätig ist, als ich jetzt überhaupt für die Stiftung und Elimdiakonie. Und sie dort einen ganz hervorragenden Ruf hat. Also sie macht da eine ganz tolle Arbeit. Sie geht dort auf und dort wird sie gar nicht... Also ihre große Sorge ist immer, dass sie als Frau von angesehen wird. Ja. Aber dort in der Einrichtung ist das überhaupt gar nicht der Fall, sondern da ist sie Kirsten und eine ganz wertvolle Mitarbeiterin, die sich da um das Wohl der Einrichtung, um das Wohl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmert und um das Wohl der Bewohner.
Okay.
Genau, das ist also die erste Kraftquelle ist definitiv meine Familie. Und meine zweite Kraftquelle ist mein Glaube, mein persönlicher Glaube, den ich habe an Jesus Christus. Also den Glauben, den ich in der Bibel finde. Der gibt mir unheimlich viel, weil ich merke, so ich muss nicht alles alleine regeln, sondern da gibt es jemanden, der hat zugesagt, bei mir zu sein, mir zu helfen, mich zu leiten und an meiner Seite zu sein. Und das ist die zweite ganz, ganz große Kraftquelle in meinem Leben.
Diese Kraftquelle muss es ja schon länger geben. Also ich tippe mal, schon vor Ihrem Zivildienst, denn Ihre Entscheidung nach Sierra Leone zu gehen, mit einem ja doch Missionsdienst und dann anschließend nach Kreling zu gehen, klingt beides nicht nach Zufällen.
Ja, das stimmt. Das ist vollkommen richtig. Also ich bin... Ja, man sagt es heute christlich sozialisiert. Ja. Also ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Nichtsdestotrotz muss man ja selber irgendwann mal eine Entscheidung treffen und zu sagen, ja, ich gehe dieses Abenteuer des Glaubens ein. Mhm. Ja, also ich gebe mich dem hin und ich gehe auf diesen Weg mit Jesus. Und von daher... habe ich dann irgendwann mal als Jugendlicher diese Entscheidung getroffen und die hält bis heute.
Wenn Sie sowas wie einen Glaubenssatz formulieren könnten, wie würde der lauten?
Meinen Sie den jetzt theologischer Natur oder so ganz, ganz allgemein?
Einen wichtigen Glaubenssatz von Michael Haneld.
Einen wichtigen Glaubenssatz für Michael Haneld. Ich muss es nicht alleine schaffen.
Okay.
Ich muss es nicht alleine schaffen. Ja. Das gilt zum einen ganz profan für meine Aufgabe, weil ich eben auf die Mitarbeitenden bei mir in der Organisation angewiesen bin. Ohne die bin ich nichts. Mhm. Also ich bin auf deren Unterstützung angewiesen, auf deren Mitarbeit angewiesen. Und ich habe es ja vorhin auch ausgedrückt, ich bin auch auf meinen Schöpfer angewiesen, und auf seine, ich sag mal ein altes deutsches Wort, auf seine Gnade angewiesen, dass er eben uns zur Seite steht, dass er uns auch die richtigen Mitarbeitenden schickt, dass er uns überhaupt Mitarbeitenden schickt. Also das sind ja Dinge, die haben wir überhaupt gar nicht in der Hand, sondern da sind wir eben auf Hilfe angewiesen. Und deshalb.
Man spricht ja neuerdings in der Behindertenhilfe von Menschen mit Assistenzbedarf. Und da sage ich immer, das sind wir alle.
So ist es.
Wir sind alle assistenzbedürftig. So ist es. Ich besonders. Aber Sie offensichtlich auch.
Unbedingt.
Und das Gute ist, da sind auch tatsächlich, also sowohl Gott, der uns unterstützt und in der Hand hält, das finde ich auch total wichtig, da sich getragen zu fühlen, als auch die KollegInnen, mit denen wir zusammenwirken dürfen.
Ja.
Das ist auch ein Geschenk.
Ja. Definitiv.
Mhm. Herr Haneld, wenn Gott oder irgendjemand anders, der das könnte, Ihnen ab morgen ein freies Jahr schenken würde.
Ein freies Jahr?
Ein völlig freies Jahr. Und sagt, Mensch, Michael, dieses Jahr ist für dich geschenkt, so eine Art Sabbatjahr oder was auch immer. Was würden Sie tun?
Ich würde, glaube ich, nach Israel gehen.
Mhm.
Ich war noch nie da.
Ja.
Und die Orte dort zu erleben, wo Jesus gewirkt hat, überhaupt wo die Geschichte der Bibel stattgefunden hat, mir dafür Zeit zu nehmen, mir das anzuschauen, auf den Spuren zu gehen, das würde ich, glaube ich, tun.
Das klingt super. Vielleicht komme ich mit. Schauen wir mal.
Sehr gerne.
Lieber Herr Haneld, vielen Dank für das schöne Gespräch. Es hat mir Freude gemacht.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen
Dank. Sehr schön. Ciao.
Das war mein Gespräch mit Dirk Ahrens. In der nächsten Folge habe ich Dr. Stefan Reimers zu Gast, der unter anderem das Hamburger Straßenmagazin Hinz und Kunst und das Hamburger Spendenparlament gegründet hat. Wie immer freue ich mich über Fragen oder Feedback. Schreibt mir gern eine Mail an podcast@non-pro.fit. Zum Schluss darf natürlich das bedenkenswerte Zitat nicht fehlen. Es stammt diesmal von Peter Ustinov. Niemand sollte sich allein gewaltigen Herausforderungen stellen. Selbst auf Noahs Arche gab es unter den Tieren weder Junggesellen noch Jungfern.